Hallihallo, so schön, dass du wieder einschaltest bei einer neuen Folge Emflourishment, dein Podcast für innere Stärke, für dein eigenes Wachstum, deiner Persönlichkeitsentwicklung und auch, ja, vielleicht auch eine Unterstützung auf deinem Karriereweg, wo auch immer du gerade stehst. Wunderschön, dass du dabei bist. Ich habe heute eine ganz tolle Gästin dabei. Wir kennen uns schon viele, viele Jahre. Es geht um ein Thema, was ich finde, was wir aus zwei Perspektiven immer noch zu wenig beleuchten. Und das eine ist das Thema, dass wir ja ohnmächtig werden. Und das andere Thema oder die andere Perspektive ist dann die Unternehmensperspektive, wie wir damit umgehen, wenn es passiert. Und jetzt ist natürlich die Frage, wovon redet Elisabeth? Und zwar geht es um das Thema Trauer. Es geht um das Thema, wie gehen wir damit um, wenn wir jemanden verlieren? Und wie kann man jemanden, der einen Menschen verloren hat, wie kann man diese Person begleiten? Und auch Tools, die hoffentlich wir auch heute noch an die Hand bekommen. Wie können wir damit umgehen? Und die tatsächlich arbeitgebende Perspektive. Also wir haben drei Perspektiven. Ich freue mich sehr. Und bevor ich weiter erzähle, freue ich mich auf Bettina. Bettina Bixel, schön, dass du dabei bist.
Dankeschön. Und ich freue mich auch, hier zu sein.
Stell du dich doch einmal gerne vor, wer du bist, dein Hintergrund. Und genau, dann starten wir einmal so rein.
Ja, danke schön. Mein Name ist Bettina Bixel. Ich bin aus der Schweiz, aber eigentlich schon jetzt seit fast 10 Jahren in Berlin. Und ursprünglich bin ich Journalistin, bin auch immer noch ein bisschen schreibend unterwegs. Und dann haben sich aber so einige neue Themen auch beruflich bei mir integriert. Und das eine ist eben der Trauerbereich. Genau, ich bin Trauerbegleiterin, ich bin ehrenamtliche Sterbebegleiterin, ich arbeite mit Kindern, ich leite eine Kindertrauergruppe in unserem Hospiz, auch eine Jugendgruppe, habe auch eine eigene Initiative gegründet, wo wir hauptsächlich mit Jugendlichen und mit jungen Erwachsenen arbeiten im Trauerbereich, in der Vorbereitung auch beruflich im Umgang mit Sterbenden und mit Angehörigen von Sterbenden. Ja, ich arbeite mit Unternehmen, die eben einen Trauerfall haben in ihrem Team. Und genau, ich begleite Menschen einfach durch diesen Prozess hindurch, der ja manchmal, wie du gesagt hast, vorhin schon ohnmächtig machen kann, der manchmal überwältigend ist, auf jeden Fall oft sehr chaotisch. Und auf dem Weg begleite ich Menschen.
Voll schön. Vielen Dank. Ja, wir haben ja, ich sag, wir sind jetzt im Januar und ich finde so der Dezember, Januar, das sind so die Monate, als würden sich Menschen da auch noch irgendwie verabschieden, als hätten die so für sich so, okay, jetzt kann ich gehen lassen. Ich finde es auch immer noch so, ja, so Monate, wo ich immer jedes Jahr feststelle, da kommen dann echt ordentlich Nachrichten rein. Was ist denn deine persönliche Geschichte zum Thema Trauer? Weil wir haben ja immer alle einen Weg, wie wir da rankommen. Wie bist du denn zum Thema Trauer gekommen?
Ja, ich habe mir diese Frage tatsächlich auch schon gestellt und die Frage wird mir auch ganz häufig gestellt. Ich glaube, es gibt Themen, die sucht man nicht, die finden einen. Und bei dem Thema habe ich sehr stark das Gefühl, dass das irgendwie so geschehen ist. Also es hat natürlich auch mit eigenen Trauererlebnissen zu tun, vor allem mit dem Tod meines Vaters vor jetzt 15 Jahren, der sehr überraschend kam, wo eine sehr, sehr kurze Zeit nur blieb, um sich zu verabschieden, um damit irgendwie umzugehen. Also das kam sehr überraschend und sehr plötzlich in Kombination noch mit dem Jobverlust damals. Und das war schon eine sehr, sehr intensive Phase. Einerseits hat mir das dann ermöglicht, eben die letzten paar Wochen wirklich noch eng mit meinem Vater zu verbringen. Aber danach kam natürlich ein doppeltes Loch quasi. Also mein Papa war weg, das ist eine neue Realität, der Job war weg. Also Trauer bezieht sich ja auf sehr unterschiedliche Themenbereiche. Das ist der Verlust von Menschen, das ist eine Beziehung, die zu Ende geht, Liebeskummer, eben ein Job, den man verliert. Das sind Abschiede auch von Lebensphasen, gerade wenn man irgendwie älter wird zum Beispiel, beziehungsweise das fängt schon früh an. Also unser ganzes Leben besteht aus Abschieden und eigentlich alles ist mit einem Trauerprozess verbunden, manchmal bewusster, manchmal unbewusster.
Das ist auch schön, dass du da, danke dir, dass du da nochmal die Perspektive einbringst, dass es manchmal, also dass es auch nicht nur um den wirklich sterbenden Fall geht, sondern wirklich auch Trauer im Sinne von Abschied nehmen. Und das teilen wir, ich habe
Genau.
meinen Papa ja auch früh verloren. Bei mir war es eher tatsächlich, ja, ich habe es gespürt, ich wusste das damals. Und meine Mama hatte mich damals noch ausgelacht und hat gesagt: Sag mal, woher willst du das wissen? Und sag ich, weil ich es weiß. Genau, und ich gehörte zu denen, ich habe es sehr lange weggeboxt. Also ich habe es einfach in eine Schublade aufgemacht, habe das da reingetan und habe ziemlich lange den Anrufbeantworter noch von meinem Vaters. Tatsächlich, damals gab es schon Handys. Oder habe die ersten Alcatel. Das ist lustig. Und ich muss mal rechnen, wie lange ist es denn bei mir her? 15? Mehr als 15 Jahre, das reicht. Man braucht ja jetzt das Alter nicht direkt nennen. Genau, und ich weiß, ich hab's total verdrängt. Und die erste Frage, die sich ja irgendwie, und die ist vielleicht auch ein bisschen holprig und trotzdem, glaube ich, kann man mal reinspinnen, weil wenn wir sagen, okay, Trauer ist nicht nur direkt dieser Verlust, dass der Mensch gar nicht mehr wiederkommt, sondern auch Abschied nehmen von geliebten Menschen oder Situationen oder. Ist dieser Prozess denn ähnlich vergleichbar? Und wie sieht so ein, ja, ein, ich weiß gar nicht, kann man sagen, dass so ein Trauerprozess ähnlich verläuft? Also es gibt ja so Theorien.
Genau, also es gibt Trauermodelle. Früher hat man von Trauerphasen gesprochen, davon sind
Genau,
wir
ja.
eigentlich eher weggekommen, weil das eben so nahelegt, dass das eben so ein Schritt für Schritt für Schritt für Schritt Prozess ist. Das ist es, aber es ist nicht, man kommt jetzt irgendwie, zuerst kommt Phase 1, dann Phase 2, dann Phase 3, dann Phase 4 und dann ist man durch. Also heute spricht man eher von Traueraufgaben oder von Traueraspekten. Chris Paul spricht von einem Trauerkaleidoskop. Das finde ich eigentlich auch ganz schön. Also wir kennen dieses Kaleidoskop, diese Röhre, wo vorne solche kleine Edelsteine oder irgendwas drin ist. Und wenn man das dreht, dann verändert sich das immer. Und es sieht immer ein bisschen anders aus und immer irgendwas ist ein bisschen anders im Vordergrund oder mehr im Mittelpunkt und das andere drapiert sich so drumherum und alles ergibt immer wieder ein neues Bild. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Metapher dafür, dass unterschiedliche Aspekte dazugehören und dass einfach immer wieder ein anderer Aspekt im Mittelpunkt steht. Und du hast gesagt vorhin, du hast das irgendwie verdrängt am Anfang. Und also das ist auch, das ist ganz typisch und auch zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem Trauerprozess auch sehr hilfreich und absolut nötig, dass man sich, also weil manchmal geht es auch einfach ums Überleben, um irgendwie klarzukommen im Alltag. Ja, irgendwie diesen Verlust erstmal so ein bisschen wegzupacken und zu sagen, okay, ich muss irgendwie klarkommen in meinem Leben und lenke mich vielleicht ab mit Arbeit, mit Sport. Alles total okay.
Spannend. Also was interessant ist, und das tatsächlich habe ich ja auch ziemlich lange, und ich, also so in der Arbeitswelt sprechen wir auch immer noch so von dem Tal der Tränen von Kübler-Ross. Da ist ja dieses, ne, das wahrscheinlich meinen wir beide, dieses Phasenmodell, ne, bis man, ne, dann Integration, ne, erstmal anerkennen, dass sich etwas verändert, dann Tal der Tränen und dann Integration. Das war jetzt nochmal zu Corona-Zeiten nochmal, wie gehen wir mit Krisen um, nochmal sehr, tatsächlich sehr, sehr, sehr bekannt. Ich finde das Bild des Trauerkaleidoskop tatsächlich auch sehr schön, weil so erlebe ich das auch, dass es ja unterschiedliche Aspekte tatsächlich immer in den Vordergrund rückt. Wie gehst du denn dann, fangen wir mal mit der Ebene an, weil du auch sagtest, es geht ums Überleben. Also es sind ja auch so bestimmte Coping-Strategien, die wir anwenden. Wie können wir denn damit umgehen, wenn wir heute ein Mensch, und jetzt ist die Frage, gehen wir auf den Menschen, den wir verlieren, oder nehmen wir überhaupt eine Situation, also sei es ein Jobverlust, also
Also wie gesagt, alles gilt für alle Verluste, für alle Abschiede, aber
ah
ich würde
ja.
jetzt vielleicht der Einfachheit halber sagen, wenn wir jetzt heute von Trauer sprechen, dann meinen wir, dass wir einen nahestehenden Menschen oder einen Menschen verloren haben, der uns etwas bedeutet hat.
Sehr schön.
Ja,
Und
genau.
wie kann ich da auf dieser individuellen Ebene, ja, wie kann ich da achtsam, sorgsam, ja, mitfühlend auch mit mir umgehen?
Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste, also wirklich liebevoll mit sich umzugehen und mit allem umzugehen, was da ist. Und anzuerkennen erstmal, dass Trauer ein etwas komplett Natürliches ist. Also es ist ein absolut eine angemessene Reaktion auf das, was geschehen ist. Also eben darauf, mit diesem Verlust umzugehen lernen und diese neue Realität zu akzeptieren. Oftmals ist damit ja auch eine eigene Identität verbunden. Und da muss man ganz viel sortieren, ganz viel sich neu orientieren, sich neu finden und eine neue Basis sich auch schaffen, weil einem ja der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Und ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste. Also alles, was da ist, darf da sein. Ich finde einen schönen Satz, den Peter Rösch geschrieben hat, das ist auch ein Sterbe- und Trauerbegleiter. Trauer ist Therapie. Also dieser Prozess ist eigentlich ein eigener therapeutischer Prozess, den man durchläuft. Und dieser Prozess oder dieser Weg ist immer sehr, sehr individuell. Also es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Also alles, was da ist, darf da sein und soll auch da sein. Genau, also die Trauernden beschreiben das auch immer als Chaos, als Achterbahnfahrt, als Labyrinth. Also man wird wirklich durchgeschüttelt. Und oft ist es auch so, dass kein Tag dem anderen gleicht. Und ja, da eben einen liebevollen Umgang damit zu finden, das, was du auch gesagt hast, achtsam damit umzugehen und jeden Tag für sich auch zu schauen, okay, was tut mir gerade gut? Was brauche ich? Was
Ja.
steht als nächstes an?
Ja, voll schön. Es ist gerade spannend, weil ich habe so auf der privaten Ebene gerade so ein Trauerverlust. Das ist aber tatsächlich nicht der Verlust, einen Menschen zu verlieren. Dann dachte ich, ach, das Beispiel passt dann jetzt gar nicht. Sondern
Also, wie du möchtest, kann ich dir auch gerne
nee,
teilen, wenn du
ich
möchtest.
bin gerade am Überlegen, als das mit mal, also das, was ich festgestellt habe, und das finde ich auch nochmal wichtig. Ich weiß, mir ist damals schwer gefallen. Ich habe meinen Vater nie gesehen, also aufgebahrt gesehen, sondern ich habe einfach gehört, er ist verstorben. Und dann stand da nur eine Urne. Und ich weiß
Ja.
noch, das fand ich total schlimm. Und als ich irgendwann mal mit diesem Thema Trauer anders verbunden gewesen bin, da war auch dieser Weg, wie wichtig das für uns ist, dass wir diesen Menschen noch mal sehen. Also ist das wirklich so? Also so dieses, dass wir uns die Zeit nehmen und auch zu verabschieden und nicht nur irgendwie ja so ein, ich überspitze jetzt mal, so ein Häufchen Asche sehen.
Ja, grundsätzlich würde ich sagen, auf jeden Fall, das hat mit diesem Begreifen zu tun. Also es ist etwas geschehen, was erstmal eben greifbar für uns werden muss. Und dafür würde ich auch also mit einer kleinen Einschränkung komme ich nachher gleich drauf, aber grundsätzlich, ja, finde ich, das ist etwas, wo man zumindest gerade, ich weiß jetzt nicht, wie alt du warst, aber gerade wenn es auch um Kinder geht, dass Kindern auf jeden Fall die Möglichkeit eingeräumt werden sollte, dass sie den toten Menschen noch mal sehen, dass das für sie wirklich fassbar wird, dass sie das in ihrer Realität verankern können, dass dieser Mensch und aber halt erklärend, begleitend, dass man sie auch darauf vorbereitet, wie dass der Mensch anders aussieht und sie zumindest fragt, möchtest du den Menschen sehen? Und danach, ja, also was natürlich, wenn das jetzt ein schwerer Unfall ist, wenn jemand körperlich sehr entstellt ist, dann muss man sich das schon sehr genau überlegen, möchte man den Menschen so noch mal sehen oder möchte man ihn anders in Erinnerung halten? Es gibt Leute, die sagen, es macht auf jeden Fall Sinn, eben um das wirklich zu sehen und zu verinnerlichen, dass dieser Mensch tot ist, auch um den Prozess danach zu verarbeiten, dass man den Mensch so gesehen hat. Ich finde, man sollte sich wirklich, sofern das möglich ist, eben diese Zeit nehmen, um sich das zu überlegen, wie möchte ich den Menschen nochmal sehen und was ist. Also ich habe bei meinem Papa, also dieses allerletzte Bild, wo er nochmal aufgebahrt war und wo er aber schon so eingefallen war, weil er auch davor wahnsinnig lange nicht mehr viel essen konnte. Also das hat mich sehr, sehr lange verfolgt. Das hat mich sehr, sehr
Okay.
lange auch in meinen Träumen verfolgt. Und das war eigentlich nicht ein Bild, ja, wie ich meinen Papa noch mal hätte sehen wollen. Also deswegen, ja, wägt das wirklich für euch ab.
Okay, na, ist ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Punkt.
Ja.
Und gehen wir noch mal auf die Ebene zurück, wie kann ich denn gut, liebevoll und achtsam da mit mir umgehen in der Zeit, wenn jetzt jemand, ein Angehöriger von uns oder auch, das ist ja kein Freundin, Freund. Also ich weiß zum Beispiel, der letzte Verlust, der jetzt da war vor, ich glaube, da war ich gerade schwanger, war tatsächlich mein Professor. Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis mit ihm und irgendwie haben wir trotzdem, also wir waren immer sehr eng verbunden, haben jetzt aber auch nicht jeden Monat telefoniert und dann kam tatsächlich die Nachricht und mir wurde das aber damals gar nicht so zugetragen. Also ich glaube, der war da schon, ich weiß gar nicht, ob er schon ein halbes Jahr gestorben ist. Ich hatte mich dann nur gewundert, dass ich keine E-Mails mehr bekam und irgendwann habe ich dann geguckt, warum nicht und was passiert ist und ich weiß noch, ich fand das ganz dolle schlimm. Ich hab da echt lange gebraucht. Also, wobei das ja nie, ne,
Ja.
war jetzt nicht mein enger Freund, aber ich weiß noch, es hat mich wirklich dolle, 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 ich war dolle traurig. Wie geht man da, ja, welche Tools hast du? Oder es hört sich immer so, Tools hört sich immer, ich finde immer so gleich so, aber es gibt ja so ein paar Sachen, die vielleicht ganz hilfreich sind, die uns auf diesem Weg begleiten können der Trauer. Was sind so deine Erfahrungen?
Ja, eine Möglichkeit ist ein Trauertagebuch, gerade
Stimmt.
wenn das wirklich so, wenn da ganz viel hochkommt, können ja vielleicht nachher auch noch so ein bisschen auf einzelne Gefühle eingehen. Da kommt ja ganz viel, also erstmal dieser Schmerz, diese Verzweiflung, diese Ohnmacht, die Sehnsucht, dann aber auch Wut vielleicht. Wut ist eigentlich ein Thema, was ja sehr oft in einem Trauerprozess vorkommt. Also Wut darüber, dass das geschehen ist, dass jemand aus dem Leben gerissen wurde. Vielleicht auch Wut, weil da irgendwie noch ein Konflikt war oder dann auch Schuldgefühle, Scham. Also das ist ein ganz komplexes Emotionsfeld, was da aufgeht. Und da kann es helfen, eben das täglich aufzuschreiben. Was ist da? Man muss es gar nicht bewerten, aber einfach auch um vielleicht eine Veränderung zu bemerken im Laufe der Wochen und der Monate. Ja, wie geht es mir gerade? Was für ein Gefühl ist vorherrschend? Und sich vielleicht auch eine Liste zu machen von Dingen, die einem gut tun. Wo man dann, das kann man ja auch vorher schon machen, dass man immer mal aufschreibt, okay, was sind eigentlich Dinge, so kleine Dinge, mir einen Tee kochen oder eine heiße Schokolade, ein Bad nehmen, irgendwie einen schönen Blumenstrauß hinstellen, schöne Musik, die mich tröstet. da eine Liste zu machen von ja, so kleine Wohlfühlsachen, die man sich die man in den Alltag integrieren kann. Einen Brief zu schreiben an die verstorbene Person finde ich persönlich auch ganz hilfreich. Und dann vielleicht auch so eine kleine Erinnerungsbox zu gestalten, Fotos nochmal zu suchen, nochmal bewusst sich zu machen, was waren schöne Erlebnisse, die wir geteilt haben. Genau, daraus vielleicht eine kleine Box zu gestalten oder ein Fotoalbum oder ein digitales Fotoalbum, sich auszutauschen mit Menschen, die 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 Person auch gekannt haben. Gemeinsame Erinnerung teilen ist auch etwas sehr, sehr Schönes. Denn Rituale sind in der Trauer auf jeden Fall sehr, sehr heilsam, sehr, sehr wirksam auch, und zwar in jedem Alter. Kerzen anzünden, Ort zu finden, den man mit der Person verbindet. Das muss nicht unbedingt der Friedhof sein oder das Grab. Das kann ja auch ein anderer Ort sein. Irgendwas für sich zu finden, wo man eine Verbindung spürt. Also das ist ja auch ein wesentlicher Teil. Also die Person ist physisch weg und trotzdem wünscht man sich irgendwie in Verbindung zu bleiben und ja, sich diese Frage zu stellen, wie kann ich mit der Person in Verbindung bleiben? Wie kann ich sie irgendwie in meinem Leben integrieren? Das kann sich im Laufe der Zeit ja dann auch ändern. Aber ja.
Das ist total schön. Ich gehöre ja zu denen, ich schreibe dann immer noch mal mit. Genau, also übergeordnet ist, und das ist, finde ich, so ein sehr essentieller Punkt, ist dieses, wie kann ich mit diesem geliebten Menschen in Verbindung bleiben, weil letztlich kennen wir alle diesen Spruch, oh, jetzt geht er, diesen Spruch, okay, ich habe das Gefühl, ich vergesse diesen Menschen. Also wie gesagt, mein Vater ist jetzt fast 19 Jahre tot, also schon ordentlich. Ich war 15, so. Genau, ich glaube, das wären dieses Jahr 19 Jahre. Genau, und fand das irgendwie, also mir hätten diese Punkte geholfen und habe heute noch, dass ich manchmal denke, oh, habe ich ihn jetzt ganz verloren? Also so, ne, dieses, ich darf schon sehr aktiv darüber nachdenken, wie er gelacht hat. Und mir hilft das tatsächlich. Und jetzt kommen wir auf die Punkte. Ja, dieses Trauertagebuch, das hätte mir sehr geholfen. Eine Liste, was mir gut tut. Ja, ich glaube, also da weiß ich, da hätte es für mich Begleitung gebraucht bei 15. Ne? Mit 15 ist man weder Fisch noch Fleisch, mitten in der Pubertät. Irgendwie geht mir alle außer Sicht. Keiner konnte es verstehen. Und ich habe es auch gut weggeboxt. Den Brief schreiben an den Verstorbenen, tatsächlich mache ich das heute noch.
An deinen Papa.
Ja, tatsächlich, das mache ich jetzt noch. Ich habe ja auch so eine Box für meine Tochter, dass ich ihr regelmäßig Briefe schreibe über Momente, weil ich habe mir jetzt letztlich die Frage gestellt, ob ich eigentlich immer mit Kugelschreiber hätte schreiben sollen, ob das nicht mit so einem Tintendings verblasst. Aber das ist eine andere Frage. Auf jeden Fall.
Ich glaube, ich glaube nicht in der Zeit, wo die
Ja,
das dann bestimmt bekommen
genau.
wird. Das wird
Aber
ich auch
deswegen
mal.
finde ich so diesen Brief auch ganz schön. So eine Erinnerungsbox habe ich tatsächlich. Bei mir ist es aber, ich habe auch nicht mehr von meinem Vater. Also es ist wirklich auch nur so eine Box. Und da sind auch Briefe noch drin, die er damals den Willy Brandt geschrieben hat. Mein Vater war ja sehr politisch polterig unterwegs, drücken wir es mal so rum aus. Also er war ja sehr, wieso sind wir eigentlich nicht alle per Du? Also es war echt charmant. Fotoalbum, ja, gibt kaum Bilder, aber total schön. Und dann der Austausch, und das habe ich ganz viel, Austausch mit anderen, weil mir immer noch häufig innerhalb von meiner Familie erzählt wird, wie ähnlich ich meinem Papa bin. Ne? Das finde ich ganz schön. Oder wenn ich sehe das selber, ich bin wenig Mamas Seite, und dann, sondern wenn ich dann lache oder so, ich sehe dann schon das Leuchten, was durchaus mein Vater ist. Also das sehe ich wohl auch von den paar Bildern, die da sind. Oder ja, auch dieses ganze Herzliche, ne? Du kennst mich, also meine Wohnung ist da. Von mir aus könnte gerne jeder einen Herr einen Türschlüssel haben, alle bitte reinkommen. Ist alles da, bitte einfach ein bisschen, vielleicht nicht so viel Chaos machen, aber ansonsten ist jeder herzlich willkommen. Genau, weil das Chaos mache ich auch alleine mit meinem Kind. Genau, also deswegen finde ich so den Austausch, das finde ich auch total, das finde ich total schön. Und da hat man ja auch diese Momente zwischen, ja, zwischen Lachen und Weinen, ne? Also ich finde, da hat man beides. Die Rituale finde ich toll, dass man da nochmal spürt. Und dann total schön, was du auch gesagt hast, ist so ein Ort zu finden, wo man verbunden ist. Und das ist ganz spannend, da mein Vater war auch so ein Reiselustiger und der hat dann auch lange irgendwie immer so ein Wohnmobil und so, als wenn es nach dem gegangen wäre.
Stimmt, das hat es dann erzählt.
Ja, also so diese Reiselust ist so tatsächlich unseres. Und mit ihm fühle ich mich tatsächlich auch am verbundesten,
Bunde.
verbundensten.
Ja.
Danke. Wenn es um das Thema Wasser geht, so das war unseres. Also das,
Schön.
genau, das merke ich. Also das sind echt nochmal so 8 tolle, wertvolle Hinweise. Und pickt euch da gerne mal ja was raus. Und es ist, und da mal wirklich zu gucken, wie das ist. Und ich finde, was auch schön ist, und trotzdem möchte ich diese Brücke gerade schließen, auch wenn wir sagen, wir möchten Trauer, wie gehen wir mit dem Verlust um, wenn jemand verstorben ist, sehe ich aber gerade, dass ich viele Punkte anwenden kann. Also jetzt gerade, ich weiß gar nicht, ob ich das im letzten, nee, ich glaube, im Podcast habe ich es noch nicht erwähnt, das Kind wird gerade abgestillt. So, und das ist für jede Mama
Ja.
auch nochmal ein, ja, auch ein Trauerprozess. Und bei mir merke ich das doch schon dolle und habe damit auch nicht gerechnet, dass es mir so nahe geht, weil ich wirklich so die ganzen letzten 2 Jahre nochmal irgendwie miterlebe, von dem Geburtstrauma über die OP und das ist schon auch echt spannend und merke da, ja, es geht ganz dolle um Rituale. Ich schreibe tatsächlich viel auf und ich schreibe auch einen Brief an meine Tochter wieder. So, wie war
Ja.
das? Also, ne, wie ist das Abstillen? Wie ist das für sie? Was nehme ich wahr? Einfach so, ja, weil letztlich weiß ich nicht, was es bei ihr macht. Ne, wir haben ja alle dann im Nachhinein so unsere Geschichten. Und ich weiß von mir, dass ich bei meiner Mama immer wieder ganz viel frage, ach Mama, wie war denn das? Und sie hatte zum Beispiel in der 27. Woche wurde ihr einen Nierenkatheter gelegt. Bei vollem Bewusstsein. So,
Das,
und ich
ja.
habe irgendwann in einer Coaching-Ausstellung vor meiner Geburt stand ich auf dieser Timeline und sagte, und da ist das erste Mal, ich
Ja.
sterbe gleich. Und keiner,
Ja.
also wir konnten es uns nicht erklären, also
Ja.
in meiner Coaching-Gruppe. Und irgendwann hat meine Mama mir das mal erzählt und dachte ich, verdammt noch eins, das ist ja krass. Und dann hat sich das für mich erschlossen und deswegen finde ich auch dieses, also ne, diese Briefe schreiben total hilfreich. Also ne, so für mich jetzt erstmal so, später vielleicht hilft es meiner Tochter und aber auch gleichzeitig mache ich das halt, wenn jemand irgendwie verstorben ist, weil es auch irgendwie total, total bereinigend ist. Also da wirklich die Einladung, nehmt euch da Zeit für, egal welchem Trauerprozess. Es ist natürlich jetzt absurd, wenn man jetzt sagt, schreib deinem Arbeitgeber einen Brief, aber auch das kann ja helfen. Also es ist halt, ne, da alle Gefühle rein. Und du hattest gesagt, wir können auch noch mal auf die Gefühle eingehen. Ich finde, das passt da ganz gut. Nimm uns da mal mit, weil gerade wir, ich würde sagen, wir jetzt, unsere Generation lernt gerade, Bedürfnisse ansprechen, Gefühle aussprechen. Und ich habe das, ja, in meiner Welt ist es gerade auch so ein kollektives Heilen, was wir machen, weil das einfach
Ja,
soziologisch bedingt
auf jeden Fall.
auf der Ebene unserer Eltern einfach, ne, Nachkriegsgeneration, da war viel, viel Trauma. Ne, deswegen haben wir auch so Themen transgenerationales Trauma weggeboxt. Und jetzt kommen wir tatsächlich, ja, in diese total schöne Erfahrung zu sagen, okay, ach krass, wir sprechen über unsere Bedürfnisse, wir sprechen über unsere Gefühle. Nimm da mal uns mit in die Reise, der Gefühlspalette im Trauerprozess.
Genau, also im Grunde kannst du jedes Gefühl dir aussuchen. Ich glaube, jedes Gefühl kommt irgendwann mal in diesem Trauerprozess vor. Und ja, bei manchen haben wir vielleicht eher, also manche wollen wir vielleicht eher wegdrängen oder bei manchen, mit manchen tun wir uns schwerer damit, die Gefühle zuzulassen. Wut habe ich vorhin schon gesagt, also ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, für jedes Gefühl, Also jedes Gefühl da sein zu lassen und jedem Gefühl einen Raum zu geben, da sein zu dürfen und irgendeinen Ausdruck zu finden. Und also jemand, der mir gerade in den Sinn kommt, die hat zum Thema Wut zum Beispiel dann angefangen zu boxen. Und genau, ging zum Boxtraining und das hat ihr wahnsinnig, wahnsinnig geholfen, dem einfach einen Ausdruck zu geben. Und ja, also bei Kindern ist Wut auch, bei Kindern und Jugendlichen ist Wut auch ein großes Thema, das sich, das manchmal für die Eltern wiederum schwierig auszuhalten ist und schwierig damit umzugehen, aber da auch, also dem einen Raum zu geben. Denn wir machen ganz viele Kissenschlachten in unserer Kindertrauergruppe mit den Jugendlichen. Gehen wir auf den Schrottplatz und hauen da auf die Autos rein. Das ist total heilsam, das ist total toll. Das macht
Möchte auch
man
als
auch.
Erwachsener
Ja,
hingehen.
macht auch Spaß.
Ja, das ist ja geil.
Genau. ja, dem also einen Kanal zu geben und überhaupt eben zu vermitteln, auch es ist okay, dass Wut da ist. Man darf wütend sein, man darf scheiß wütend sein, weil es ist einfach sau unfair, wenn man seinen Papa oder seine Mama verliert, wenn man klein ist. Oder auch eigentlich jederzeit, auch wenn man älter ist. Schuld ist ein schwieriges Thema.
Stimmt, ja. Wie
Genau, also.
äußert sich Schuld?
Also sich schuldig zu fühlen, zum Beispiel, wenn man das Gefühl hat, man war nicht genügend da für den Menschen oder man hat vielleicht irgendwie aus einer Gefühlsreaktion noch was gesagt, was man bereut, was man nicht hätte sagen wollen. Bei Suizid ist Schuld natürlich auch ein großes Thema, dass man das Gefühl hat, man hat nicht alles gemacht, was man hätte machen können, man hätte mehr da sein sollen. Und da gibt es auch ein wichtiges Buch wieder von Chris Paul, Schuld macht Sinn, also Schuld, also vielleicht dann zu erkennen, Schuld übernimmt im Trauerprozess auch eine wichtige Funktion. Also wenn jemand stirbt, hat das ja auch immer, es ist ja immer so dieses Gefühl der Machtlosigkeit und des Kontrollverlustes. Also man hat, wir haben in unserer Gesellschaft ja sehr gerne immer eine Lösung parat für Dinge und versuchen alles immer irgendwie, irgendwie richtig und gut und heil zu machen, und irgendwie die Kontrolle zumindest scheinbar, zu wahren. Und ja, wenn es um Tod und Sterben geht, dann ist einfach diese Kontrolle nicht da und also Schuld kann so eine, also Schuld macht zumindest vermeintlich etwas erklärbar. Ja, weil ich irgendwie das und das nicht gemacht habe, ist diese Person jetzt tot.
Ah, das stimmt, ja.
Und also es gibt so eine Erklärung, es gibt eine Antwort, die man eigentlich verzweifelt versucht zu finden. Und es gibt so ein bisschen Kontrolle zurück. Ja, hätte ich das und das gemacht, dann wäre es vielleicht anders gekommen. Das ist dann etwas, was natürlich auch wichtig ist, zu verarbeiten und zu verstehen, dass man nichts falsch gemacht hat, ja, dass man ja auch nicht weiß, ob das jetzt geholfen hätte. Also gerade wenn jemand an den Punkt kommt, wo man weiß, man möchte sich das Leben nehmen, dann ist das oft so absolut, dass da einen nichts mehr erreicht. Also man kommt wieder in so einen Tunnel rein. Das ist auch wissenschaftlich untersucht, dass einen gar nichts mehr erreicht. Und genau, und das andere auch nochmal, Schuld, also bringt auch nochmal so eine Verbindung. Also solange ich mich schuldig fühle, ist da auch wiederum eine Verbindung da. Und da eben zu versuchen, dann eine andere Art zu Verbindung zu schaffen, um diese Schuldgefühle loslassen zu können, das ist auch sehr, sehr wichtig.
Das ist ein interessanter, also ein sehr also eine sehr hilfreiche Perspektive auch auf zwei sehr existenzielle Gefühle, wo wir ja wirklich wenig offen drüber sprechen. Also Wut und Schuld ist ja tatsächlich auch etwas, was immer noch ja leider nicht häufig genug anerkannt wird. Und ja, die Schuldperspektive finde ich jetzt auch noch mal, finde ich auch noch mal ganz wichtig und hilfreich. Also was ich auch erlebe, ist, dass es gibt nicht die Emotion, sondern es gibt auch Menschen, also ich zum Beispiel merke, ich verfall dann auch ganz schnell in so tiefe Dankbarkeit, dass dieser Mensch da gewesen ist. Dass ich merke, ach, ich komme gar nicht in so Wut rein, sondern merke, ach, ich bin so unfassbar dankbar und ich habe so viele Menschen schon auf unterschiedlichsten Wegen verloren. Der Suizid war auch schon dabei.
Ja.
Da habe ich auch eine Haltung zu, meine Haltung ist, dass so hart das ist und ich weiß auch tatsächlich, also es war kein im Inner Circle, trotzdem ein Freund. Ich weiß jetzt gar nicht, was ist, wenn es jetzt tatsächlich, keine Ahnung, in meinem wirklich Familie oder engsten Freundeskreis, ob ich das immer noch sagen würde, aber so grundsätzlich ist meine Haltung, dass du hast einen freien Willen. Und so hart das dann ist, darf jeder für sich selber entscheiden. Ich finde es nur wichtig, dass du nicht andere mit reinziehst quasi, aber
Ja.
das ist ja nochmal eine andere Sache. Und merke auch, dass manche Menschen einfach auch, ja, die gehen mit, also da ist nicht direkt das Weinen deren Kanal, was man ja erstmal vermutet, sondern auch ganz viel, ja, Lachen oder es gibt dann ja auch bewusste Sachen, wo man sagt, so jetzt feiern wir nochmal so irgendwie eine Party oder wir machen ne, eine schöne Musik an, weil das hätte der Verstorbene, also die verstorbene Person hätte das einfach gefreut, ne, so ein kleines Fest feiern, so. Und das finde ich irgendwie auch nochmal ganz wichtig, da ja, da nicht fair und beurteilend zu sein, weil jeder trauert auch anders.
Genau, ja,
Also.
das auf jeden Fall ist sehr, sehr wichtig, eben dieses Individuelle zu sehen, was in der Trauer immer gegeben ist. Und ja, und dieses, also es gibt ja auch andere Kulturen, die anders
Stimmt.
mit Tod umgehen, wenn wir zum Beispiel an Mexiko denken und den Día de los Muertes. Wo die Seelen der Verstorbenen zurückkommen und man dann so ausgelassen feiert und tanzt und Musik macht und das Leben und die Verstorbenen nochmal feiert. Was ich auch ganz spannend fand, das wusste ich tatsächlich bis vor kurzem nicht. Ein guter Freund war auf Madagaskar und hat gesagt, sie hätten da immer wieder Menschen mit Schaufeln und Spaten gesehen, die zum Friedhof gelaufen sind. Und dann haben sie irgendwann jemanden gefragt, was machen die Leute denn da? Und da ist es tatsächlich auch Tradition, dass man alle paar Jahre eben zum Friedhof geht und die Überreste der Verstorbenen ausgräbt, mit denen erstmal feiert und die dann nochmal neu in neues frisches Leichentuch einpackt und die dann wieder zurück unter die Erde legt. Ja, anders, aber auch sehr, sehr schön.
Behalte mein Lips für mich an dieser Stelle. ja, genau. Und das ist auch eine wichtige Seite, wie du schon sagst. Kulturell gesehen sehen wir die Dinge, vor allen Dingen in Deutschland ja auch. Das ist kein integraler Bestandteil von uns. Ich würde jetzt gern nochmal, also jetzt haben wir die Perspektive eingenommen. Was kann ich machen? Ich darf mir also alles erlauben. Wir haben über zwei wichtige Emotionen, Gefühle gesprochen, so ein paar, ja, Ideen, wie wir mit der Trauer umgehen können. Wie kann ich denn mit jemandem umgehen, der jemanden verloren hat? Also, und was mache ich denn als begleitende Person? Was kann ich machen, um die Person, die gerade einen Verlust erlitten hat, zu halten? Was gibt es dafür?
Ja, ich würde noch gerne eine kurze Schleife ziehen, so zum Thema Bestattungskultur. Also ich finde ganz schön, dass sich das tatsächlich bei uns inzwischen auch sehr verändert. Also ich habe eine gute Bekannte, die auch ein alternatives Bestattungsunternehmen, und davon gibt es in Berlin auch einige, auch sonst in Deutschland, führt. Und also die machen so wunderschöne individuelle Trauerfeiern, wo man eben wirklich dann mit den Familien und den Angehörigen schaut, was ist ihnen wichtig, was war der verstorbenen Person wichtig, wie kann man das auch ja, nochmal auch sehr, sehr individuell und auf sie zugeschnitten gestalten. Wie kann man das auch bunter gestalten? Farbig mit, vielleicht war jemand Fußballfan und dann sind da die Fußballmannschaftsfarben oder keine Ahnung, mit Luftballons, mit Musik. Also da gibt es auch keine Grenzen und das ist tatsächlich, ist es auf dem Weg, auf jeden Fall bunter und unterschiedlicher und vielfältiger zu werden. Das finde ich sehr schön und sehr, sehr wichtig, auch für den Prozess, für die Angehörigen. Und jetzt aber zu deiner Frage, was kann man machen, wenn ein Mensch in unserem Umfeld ist, der trauert? Genau, da sind wir wieder so am Anfang, so dieses sich ohnmächtig fühlen und sich sprachlos vor allem fühlen. Ich glaube, dieses Thema Sprachlosigkeit ist da sehr, sehr groß oder die Angst, irgendwie was Falsches zu sagen oder was Falsches zu tun. Und da glaube ich, dürfen wir alle uns mehr zutrauen und uns ein bisschen oder uns von dieser Angst lösen und diese Sprachlosigkeit vielleicht auch einfach zulassen. Also es ist total okay zu sagen, es tut mir wahnsinnig leid, was geschehen ist und das macht mich total sprachlos. Ich würde dir gerne irgendetwas sagen, aber ich weiß gerade, ich kann das gerade gar nicht in Worte fassen. Also das bringt einem Trauernden auf jeden Fall so viel mehr, weil es einfach ehrlich ist und weil es das ausdrückt, was gerade ist. Und weil es ja auch Mitgefühl ausdrückt, als wenn man sich irgendwie von der Person abwendet und denkt, ich weiß jetzt sowieso nicht, was ich sagen soll und kann und dann lasse ich das jetzt lieber. Also das. Ja, dieses Gefühl zu haben, Menschen entfernen sich von einem, das ist für Trauernde auf jeden Fall ganz, 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 ganz furchtbar. Und konkrete Angebote zu machen, also vielleicht nicht zu sagen, ja, wenn du was brauchst, dann komm bitte auf mich zu, sondern eher konkrete Angebote zu machen, zu sagen, ich rufe dich in 3 Tagen wieder an, ist das okay? Oder sich auch nicht davon abschrecken zu lassen, wenn man zweimal Nein bekommen hat und dann ein drittes und viertes und fünftes Mal zu fragen, möchtest du hierhin mitkommen? Ich habe das jetzt gerade vor, wollen wir nicht das und das machen? Das nicht persönlich zu nehmen, wenn da Nein kommt und da dran zu bleiben. Oftmals ist es ja auch so, dass Trauernde so in dieser Anfangsphase ganz viel Zuwendung und Unterstützung erhalten und das dann so ein bisschen sich zerläuft. Aber ja, also da irgendwie dran zu bleiben, auch nach Wochen und ein paar Monaten nochmal irgendwie ein Gespräch anzubieten oder einfach zu vermitteln, dass man da ist, wirklich mit konkreten Angeboten. Floskeln sind auch ganz, ganz furchtbar, also alles wird wieder gut oder ja, Zeit heilt Wunden. Also wir kennen alle diese Floskeln und ich glaube, wir kennen alle diese Momente, wo jemand zu uns so eine Floskel gesagt hat und wo wir gemerkt haben, das ist auf jeden Fall total lieb gemeint und nett gemeint, aber es hilft irgendwie überhaupt nicht. Dann noch so zu diesem Thema Mitleid, also Mitleiden hilft auch nicht unbedingt. Also da ist so dieser Fokus auf das Leid. Das macht die verstorbene Person vielleicht auch eher so ein bisschen klein. Man muss nicht mitleiden. Man kann auch gar nicht mitleiden, weil man bestimmte Dinge ja vielleicht mitfühlen, ja, auf jeden Fall. Also mit dieser Unterschied nochmal zwischen Mitgefühl und Mitleid. Also, dass man, ja, dass man nicht das Gefühl hat, man muss da jetzt so in diesem Leid versinken, sondern dass man einfach mitfühlend da ist und auch aushält, was da ist. Also, das fällt uns, glaube ich, auch oft nicht leicht. Also, einen weinenden Menschen neben sich zu haben, diese Hilflosigkeit zu spüren, und dann einfach da zu sein. Also das ist Zum Beispiel auch etwas in der Sterbebegleitung, was eigentlich das Wichtigste ist. Also man hat immer, wir haben am Anfang von Tools gesprochen und man hat ja auch da immer das Gefühl, ach ja, man sollte doch irgendwas und jetzt hier irgendwas im Angebot haben, was man doch vielleicht irgendwie machen könnte und was hilft. Oftmals ist es einfach dieses Dasein, das Dasein und mit auszuhalten, mitzufühlen, was gerade ist, was gerade beim anderen ist und ja, das mit auszuhalten und durch dem Raum zu lassen.
Ja, das sind echt total, also es sind super wichtige Punkte. Also ich dachte auch so am Anfang, ja, was schwierig sind diese Floskeln und die kommen einem so schnell. Und etwas, was ich nochmal total hilfreich finde, ist das, was du sagst, so konkrete Angebote machen und vor allen Dingen auch, und deswegen nochmal so dieser Satz nochmal, Trauer ist wie ein Kaleidoskop, also nur weil mir die Person heute sagt, nee, heute nicht, kann es aber sein, dass die Person morgen sagt, ja, morgen, morgen auch,
Genau.
morgen, heute fühlte ich mich besser
Ja.
und heute habe ich Lust, XYZ zu machen und vielleicht,
Genau. Oder in 2 Wochen. Oder in einem
genau,
Monat.
genau und heute lache ich und morgen weine ich wieder
Genau.
und das gehört alles mit dazu, also deswegen hier nochmal so sehr konkret. Also ihr könnt eure Menschen begleiten, indem ihr also auch einfach sagt, dass ihr sprachlos seid. Das ist total okay, wenn das ihr sagt, ich finde jetzt nicht die richtigen Worte. Dann konkrete Angebote machen, immer wieder. Und gerade auch, was du sagst, Bettina, und das erlebe ich auch. Und wenn nicht sogar mir das auch passiert. So nach einem Monat, wenn man das Gefühl hat, der Person geht es schon wieder gut, dann werden weniger Angebote gemacht und es wird auch weniger nachgefragt. Und finde das gerade ganz spannend, dass in meinem Umfeld eine sehr enge Freundin von mir tatsächlich jetzt nach 2 Jahren zu mir kam und sagte, sag mal, bist du jetzt eigentlich bereit, über das ganze Thema Geburt zu sprechen? Das fand ich ganz spannend, weil ich dachte so, hä? Und sie sagte, ja, weil das ist ein Thema, da haben wir nie wirklich drüber gesprochen. Das ging gleich über in Baby da und los
Ja.
geht's. Und es ist ganz spannend, dass sie
Ja.
da, und da wurde mir das, also das passt ganz gut gerade. Und ja, auch bei einem Nein einfach, ne, diese Angebote machen. Ja, und genau, keine Floskeln hatten wir schon gesagt. Ja, voll, voll schön. Und gleichzeitig ist es ja auch für, ja, und du hast noch gesagt, dass ja dieses nicht unbedingt, also achtsam sein mit, es geht ja nicht um mitzuleiden, ne? Und wenn man mir, also das merke ich auch, ich bin sehr mitfühlend, wenn jemand jung ist und seinen Elternteil verliert. Ich finde das eine, also das macht mich, das ist für mich vor allen Dingen im Moment jetzt auch tatsächlich sehr, sehr, sehr schwierig. Das fühle ich auch und weiß dann auch, dass ich erstmal gucke, ich bin dann kein Beitrag, wenn ich dann auch mitsitze. Und da merke ich schon, das geht mir tatsächlich echt, das geht mir echt nah.
Ja, und das ist ja auch total menschlich. Also, und da darf man ja auch achtsam mit sich selber umgehen, was man sich, ja, was man sich zutraut und was vielleicht dann auch zu viel ist. Also da auch ehrlich und liebevoll wieder mit sich selber umzugehen, das ist ja auch wichtig.
Na.
Und genau, das ist, ich glaube, was bei einem Trauernden dann vielleicht ankommt, ist, oh Gott, das belastet jetzt diese andere Person auch so sehr, dann nehme ich mich vielleicht eher ein bisschen
Genau,
zurück.
ja. Ja, das glaube ich ist auch die Gefahr, dass da darf man auch noch mal echt achtsam sein. Ich würde jetzt noch mal zum dritten Punkt kommen und das ist ja auch
Arbeitgeber.
genauso der so die arbeitgebende Perspektive, weil da also ich komme aus dem HR-Bereich und wir hatten auch einige Trauerfälle bei uns immer mal wieder in den Firmen, in denen ich gewesen bin und habe das auch, ja, jetzt gerade mache ich ja nicht aktive Interimsmandate, aber das ist immer wieder ein Teil davon und finde diese Perspektive innerhalb der Firma, die ist jetzt in Corona oder zu Corona-Zeiten war das mal sehr. Ja, hat das so einen Aufschwung genommen und ich gleichzeitig ist das Thema Mental Health, Mental Wellbeing sehr aktiv. Trauer
Ja.
hat noch nicht, ja, hat noch nicht so den Einklang gefunden, den ich mir wünsche. Genau, also wie kann ich denn als, weil ich habe ja als Arbeitgeber per Gesetz eine Fürsorgepflicht, die ist da. Und wie kann ich als Arbeitgeber denn damit umgehen? Und jetzt gehen wir mal, welcher Arbeitgeber, ne? Gibt es ja unterschiedliche Rollen. Ich bin jetzt erstmal Führungskraft, wie, oder HR-Manager, also in irgendeiner Form, genau. Was kannst du da mitgeben oder welche Ideen?
Genau, also es gibt natürlich einen Punkt, der setzt schon früher an, bevor jetzt ein Todesfall vorkommt. Also man kann sich auch in einem Workshop darauf vorbereiten, okay, was können wir denn tun, was, wenn etwas passiert, also dass man wirklich so einen Fahrplan hat, sei es zum Thema Kommunikation, sei es dann zum Thema, okay, was machen wir mit dem Team, das betroffen ist, oder was bieten wir, was können wir dem Betroffenen, wenn jetzt ein Trauerfall in der Familie ist, eines Arbeitnehmers, was können wir anbieten, was sind Möglichkeiten? Also da gibt es verschiedene Dinge, die man im Vorfeld schon mal, dass man nicht überrumpelt ist, wenn denn was passiert, dass man sich das vorher schon überlegt und vielleicht mit den Führungskräften einen Workshop dazu macht. Das ist eine Möglichkeit. Genau, und dann in dem Fall, also wenn jetzt ein, nehmen wir das, ein Arbeitnehmer, jemand aus dem Team ist betroffen und hat einen nahestehenden Menschen verloren, also dann finde ich es wichtig, die Person zu fragen, was, also nach den konkreten Bedürfnissen, was sind für Wünsche da, was, ja, was könnten Unterstützungsmöglichkeiten sein? Also ist es jemand, der gerne vielleicht ein bisschen weniger arbeiten möchte? Was gibt es da für Möglichkeiten? Braucht man eine Auszeit? Also da irgendwie flexibel zu sein und zu schauen, was braucht die Person? Es gibt, wie gesagt, es gibt auch Leute, die sind froh, wenn sie arbeiten können, wenn sie da ein bisschen Ablenkung haben und sich auf das fokussieren können. Und das vielleicht auch einfach ja begleitend beobachten, nimmt das dann vielleicht eine ja ein Ausmaß an, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt aber vielleicht sollte man das mal ansprechen. Das wäre dann ne, also Dinge ansprechen und mit dem mit den Betroffenen in Kontakt gehen. Genau, das finde ich sehr wichtig. Eine Trauerbegleitung anbieten. Klar, dann gibt es auch die Möglichkeit ja für Sonderurlaub. Ich glaube, das ist je nach Branche und Arbeitsvertrag sehr unterschiedlich geregelt. In der Regel sind es 2 Tage, und vielleicht kann man aber ja auch darüber hinausgehen und kulant sein und eben mehr Sonderurlaubstage genehmigen.
Ja, nee, das stimmt. Das gibt's, müsste man noch mal gucken. Da gibt's tatsächlich welche. Ich finde die Idee mit dem Workshop total schön. Das ist mal so eine, ja, dass man da einfach mal auch drüber reflektiert und sich einen Raum nimmt und guckt und irgendwie, wie begleitet man das? Und eine Perspektive, nee, genau, also Workshop. Dann die Bedürfnisse, dass quasi die Person, also HR, Führungskraft, auch wirklich anspricht, oder das können ja auch Kollegen machen, und dann nochmal zu gucken, okay, inwiefern ist eine Trauerbegleitung denn auch eine gute Möglichkeit, das ist ja das, was unser Weg gerade sehr ist, also meiner Firma, dass ich sage, nee, ich bin jetzt einfach verantwortlich für mein Team und ich weiß, ja, in dem Fall, ich bin einfach Chefin. Da ist dann irgendwann eine Grenze und dann bin ich nicht die richtige Person. Einfach, da ist ein Rollenkonflikt und genau, und da bist du ja dann auch im Team mit drin, um zu gucken, was es da gebrauchen kann. Ich bin gerade am Überlegen, als und dann haben wir klar, wir haben den Sonderurlaub und es ist ja auch immer noch so, jeder kann sich krank schreiben. Also das ist ja so, es gibt ja auch einfach,
Genau, das auch.
also ja, das ist natürlich als Arbeitgeber je nach Firma. Also ich finde das, ich bin dann jemand, der sagt, du, ganz ehrlich, geh zum Arzt, lass dich krank, oh, komm runter. Also weil es ist ja auch einfach Chaos. Man ist ja je nach, und es gibt ja auch Menschen, die drehen dann auf einmal ihr Leben auf links, ne? Die haben dann so eine einschneidende Erfahrung, wo die einfach sagen, so und mein Leben geht jetzt nicht mehr so weiter, was auch in dem Fall richtig ist. Also das ist ja so, ich finde, Verlust von Menschen ist so eine Pandora-Box, man weiß nicht, was danach ist.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, deswegen, das sind ja schon mal so zwei, drei, vier richtig gute und richtige und hilfreiche Hinweise. Ich guck jetzt noch mal, weil etwas, was ich auch schwierig finde und was auch häufig auch noch nicht so genug Anklang findet, ist, was mache ich denn, wenn ein Mitarbeiter, also wenn eine Kollegin oder ein Kollege von mir verstirbt? Das finde ich ja auch noch mal so eine Perspektive. Wie gehe ich denn dann damit um?
Ja, genau. Also da auch Räume schaffen, wo für die Mitarbeitenden, die das möchten, wo sie die Möglichkeit haben, ja auch ihre Emotionen auszusprechen, in den Austausch zu kommen. Und also es kann zum Beispiel oder vielleicht irgendeinen Ort schaffen, wo man eine Kerze anzünden kann, wo ein Buch da liegt, wo man etwas reinschreiben kann, vielleicht dann für die Familie oder einfach auch etwas, was man im Unternehmen behält, Erinnerungen austauschen, ja, eine Art Trauerfeier auch unternehmensintern zu gestalten.
Ja, ich habe auch gedacht, vielleicht so eine Erinnerungs quasi, so eine Erinnerungswand, ne? Also wo man vielleicht so
Genau, schön, ja. Ja.
Momente draufpackt,
Ja.
Bilder draufpackt, ne?
Ja.
Also irgendwas, wo man dann irgendwie reingeht. Ja, es ist
Ja.
auch schön. Also quasi ein Ritual innerhalb der Firma sich nimmt, um da Abschied nehmen zu können.
Genau, ja, genau.
Ja.
Oder das vielleicht, also Suizid war auch schon ein Thema mit einem Startup zum Beispiel und dann ja, haben wir einen Teamnachmittag gestaltet und da sind, also da auch nochmal, da sind wir wieder bei dem Thema Emotionen, da sind so unterschiedliche Emotionen da gewesen und das war total wichtig, das auszusprechen. Alles, was hochgekommen ist, also wieder, da sind wir wieder, waren wir wieder bei der Wut und das in dem Team auch aussprechen zu dürfen, dass ich auch einfach wütend bin. Wieso hat sich dieser Mensch das Leben genommen und ist nicht irgendwie zu uns gekommen? Wir hatten doch so eine enge Verbindung und haben so eng zusammengearbeitet. Das aussprechen zu dürfen, das ist so wichtig. Ja, also ich habe auch da wieder gemerkt, da gibt also je nachdem, aus welchem kulturellen Hintergrund die Personen haben, das sind auch wieder ganz andere. Ist eine ganz andere Art, wie man damit umgeht. Manche haben ganz, ganz lange nichts gesagt und irgendwann, wo wir schon gefühlt so lange geschwiegen haben, hat eine Person dann doch noch, ist auch noch irgendwie, hat etwas ausgesprochen, was ihr total wichtig war. Und also sind wir wieder bei diesem Aushalten, also manchmal auch einfach eben diese Stille zusammen auszuhalten, dass man manchmal vielleicht nicht weiß, was sagen und dann ploppt aber doch noch mal irgendetwas hoch.
Ja.
Also dieses, genau,
Ja, und ich
Wortbewegung.
finde, was mir jetzt auch immer, aber das habe ich, weiß ich auch, ich finde, es darf professionell begleitet werden. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin selber Coach und du kennst meine Energie. Ja, Mahlzeit. So, und das ist einfach so, ja, ich kann Freunde begleiten, aber wenn ich mir jetzt überlege, ich sitze in einem Workshop und im Zweifel ist da jetzt 10 Minuten Ruhe. Ich weiß nicht, ob ich 10 Minuten ruhig wäre. Also es ist etwas, ich finde, das darf man einfach anerkennen, weil ich finde, da ist ja deine Qualität und du setzt dich ja auch, und ich finde, gerade mit Kindern Trauer zu begleiten und das ist ja auch sehr vielfältig, merke ich einfach, es darf wirklich professionell von jemandem begleitet sein, dieser Prozess, der wirklich tiefer im Thema Trauer ist. Es geht hier nicht um ein klassisches Coaching, es geht hier nicht um eine Supervision, sondern es ist Trauer, es ist ein ganz anderes, ich finde, es ist ein ganz anderes Feld und da wünsche ich mir mehr Gewahrsein in den Firmen, wie wichtig das ist, dass diese Themen auch da sein dürfen. Ich weiß, dass das aus Firmenperspektive auch teilweise schwierig ist, weil man zeigt sich ja auch unfassbar verletzbar. Also gerade wenn es ein Kollegin gewesen ist und dann sitzt man da selber und ist total betroffen. Also da ist ja auch wirklich dann dieses, verliere ich noch mein Gesicht. Also es ist in manchen Firmen einfach noch so. Und das einfach gut begleitet wird von jemandem, finde ich extremst wichtig, ja. Also das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal wirklich dolle betonen, ich weiß, es gibt viele, viele HRler, die den Podcast auch hören, und auch Führungskräfte. Genau, das ist da einfach so ein Wunsch von mir, da wirklich zu gucken, was braucht es gerade und dass man da auch wirklich die Begleitung hat, weil das System selber, wenn ein Mensch geht innerhalb der Firma, das macht was. Da
Auf jeden
findet sich das
Fall.
gesamte System nochmal, ne? Also allein die Systemperspektive, ne? Gibt es auch so aus Arbeitgebersicht noch etwas, wo du sagst, das ist dir noch wichtig zu ergänzen?
Ich glaube, das Wichtigste habe ich gesagt. Also vielleicht wirklich, ja, für sich dann auch zu schauen, also so diese Berührungsängste zu verlieren mit dem Thema und zu schauen, okay, was brauche ich, was hilft mir, damit ich diese Berührungsängste verliere und sich selber dann aber auch nicht zu überfordern, weil man kann sich 100-mal damit befassen. Es ist wenn es passiert, ist es trotzdem überwältigend und wird es einem trotzdem den Boden unter den Füßen wegziehen. Und also man ist selber, also dieser Rollenkonflikt ja auch. Also man ist selber einerseits in dieser Führungsrolle, andererseits ist man selber auch betroffen, wenn es einen Arbeitskollegen oder eine Arbeitskollegin betrifft. Und da irgendwie, ja, sich selber nicht, also von sich selbst auch nicht zu viel zu verlangen und sich, ja, nicht zu überfordern.
Ja, total, total hilfreich. Und etwas, was ich auch noch mal wichtig finde, und das kann ich so aus meiner Perspektive noch ergänzen, ist, die Menschen, die das Gefühl haben, ne, dass wenn es jetzt nicht unbedingt im Unternehmen jemand ist, der ausscheidet, sondern tatsächlich Angehörige sind, geht wirklich und schaut, ne, mit eurer Führungskraft beziehungsweise auch ja mit HR oder wen auch immer ihr dann im Unternehmen habt, wenn ihr selber überfordert seid. Also diese Überforderung auch anzusprechen, ist extremst wichtig, dass ihr diesen anderen Menschen ja da irgendwie begleiten könnt und auch eure Grenzen wahren. Ich finde es auch ganz wichtig, dass man selber weiß. Also das habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe bei uns im Team sind jetzt einige, wo Menschen verstorben sind und ich sehe da schon meine Grenze. Also ich weiß einfach bis dahin und weiter gehe ich nicht, weil es A ein Rollenkonflikt ist und B ich selber gerade durch mein privates Abschiednehmen vom Stillstand. Das ist auch überhaupt nicht, also gar nicht vergleichbar. Ne? Das ist jetzt, also soll gar nicht irgendwie das eine mit dem anderen vergleichbar sein. Aber es ist halt, da sind selber so viele Prozesse und ich habe eine andere Rolle, da zu gucken, also dass ihr für euch auch spürt, wo braucht ihr dann die Unterstützung und die dürft ihr euch holen, um den anderen Menschen zu begleiten. Ne? Das ist, finde ich ganz, ganz wichtig. Und im Zweifel ist es für manche Menschen auch das erste Mal. Also es ist einfach, manche sind gesegnet, dass sie ganz dolle von so Abschiedsprozessen auch einfach, also wirklich jetzt einen menschlichen Verlust, irgendwie bis in die 40er Jahre, da haben die nie erlebt. Ne? Das ist so, wo ich irgendwie mit 15 bin ich gestartet und bis ich 35 war, habe ich gedacht, Halleluja, findet jetzt mal ein Ende. Und da gibt's, und auch das kann ich sagen, es ist jedes Mal anders. Die Gefühle sind anders, meine Bedürfnisse sind anders, mein Leben ist anders, wie ich damit umgehen kann. Und jetzt in meiner heutigen Rolle als Unternehmerin auch noch mal ganz anders. Ich bin nicht mehr angestellt als begleitende Person, sondern ich bin jetzt die, die auch viel in der Hand hält. Und da für mich jetzt meine Rolle auch noch mal neu zu finden, wo ich gesagt habe, komm, Bettina, das schaffe ich nicht und möchte ich gerade auch gar nicht. Ich brauche da dich. Ich bin da auch gar nicht die Expertin, was das Thema Trauer ist. Und kann auch wirklich euch Zuhörenden auch auf der individuellen Ebene, ne? Also nehmt euch da wirklich jemanden, mit dem ihr sprechen könnt. Ihr dürft euch begleiten lassen. Ich finde das ganz dolle wichtig. Also, liebe Bettina, möchtest du abschließend der Community noch was mitgeben?
Ich habe das Gefühl, dass ich schon so viel gesagt habe. Also ja, also achtet einfach gut auf euch und auf eure Bedürfnisse. Und es ist, also das, was ich auch schon gesagt habe, alles darf sein, alles hat seinen Platz. Gebt dem allem Raum und seid da ganz bei euch und schaut, was euch gut tut. Und genau, es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt einfach euren eigenen Weg in der Trauer und der ist genau so, wie er sein soll.
Sehr schön. Vielen, vielen, vielen Dank.
Danke, dass ich da sein durfte.
Es war sehr schön. Ich würde euch gerne noch etwas an die Hand geben, was ja, was vielleicht tatsächlich was mir häufig dann hilft, wenn ich über so einen bestimmten Punkt an Trauer vorbei bin. Und das ist tatsächlich Dankbarkeit. Also ich merke, es hilft mir, dolle dankbar zu sein für die Erfahrungen, mit denen die ich gemacht habe mit der Person. Und möchte euch dazu einladen, wenn ihr das für euch spürt, egal ab wann. Manche haben es früh, manche haben es später, weil das Thema Dankbarkeit uns extremst hilft. Wir können nicht wirklich traurig sein, also wenn wir dann doch wieder dankbar sind, weil Dankbarkeit hat dann doch wieder diese positive Komponente. Aber wie gesagt, achtsam mit euch, wann es für euch stimmig ist. Ich finde nur, das hilft mir tatsächlich immer, auch immer dolle, wenn ich da bin. Genau, vielleicht nochmal ein Impuls für den einen oder anderen. Und dann danken wir euch für euer Zuhören. Lasst uns Kommentare da, sprecht Bettina unbedingt an. Wir verlinken alles über Bettina und habt noch einen schönen Tag. Tschüss.